Bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung.
Uli, du hast ja überhaupt keine Ahnung. Das war der schmeichelhafte Kommentar von Uli Hoeneß, wenn er mal anderer Meinung war. Natürlich musste dieser Spruch der Titel unseres kleinen Podcasts werden. Ich bin Uli Köhler, uralter Reporter bei Sky. Und damit der Podcast rund wird, habe ich noch zwei weitere Ahnungslose an meiner Seite. Der Mann, der bei seinen Fragen mit einem Lächeln den Interviewpartner ins Herz bohrt, der fast so jung ist, wie er aussieht, Sky-Moderator Max Zielke.
Hallo,
der dritte Dank. Im Bunde ist ein Mann, der von Paderborn bis Porto jede Liga, jeden Spieler und jede Taktik kennt. Sky-Kommentator Timo Schäfers.
Vielen Dank.
So Jungs, seid ihr zufrieden?
Das war herrlich. Vielen Dank, Uli.
Seid ihr bereit für den Deadline-Day?
Ich bin einigermaßen bereit. Ich muss sagen, dieser Tag, der rauscht immer so an einem vorbei, weil so viel passiert, dass man eigentlich gar nicht alles mitbekommen kann. Ist für mich aber jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, auch immer okay, ein bisschen was zu verpassen. Ja.
Timo, du sitzt schon hinter den Kulissen oder vor den Kulissen oder heute geht's los. Also wir zeichnen auf Montag früh Deadline Day.
Ja, ich darf nichts verpassen im Gegensatz zu Max, denn ich bin heute noch im Einsatz hinter den Kulissen in der Regie, darf das große Deadline Day Finale verantworten hinter den Kameras in den Räumen, wo es richtig rund geht. Und ich bin mal ziemlich gespannt. Wir werden dann am Abend nochmal alles abklappern mit Felix Magath, mit unseren Transferexperten. Dementsprechend muss ich hier immer so einen halben Blick aufs Handy haben heute.
Genau, dann schauen wir mal, wie viel Ahnung wir gehabt haben heute früh schon, was alles angeht.
Also Stichwort Ahnung. Wir haben ja versprochen, dass wir ein paar Rubriken mit reinbringen in nächster Zeit. Und ich glaube, die erste, die geht an mich.
Der Flop der Woche.
Ja. Wir haben uns ja vorgenommen, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee, dass wir uns am Ende einer jeden Folge jeder einen Spieler raussuchen, der entweder in der ersten oder in der zweiten Liga überperformen wird an diesem Wochenende. Also ein bisschen in die Glaskugel schauen. Und ich habe mal voll ins Klo gegriffen. Denn mein Tipp war Nick Woltemade, der dann drei Tage später leider nicht mehr zugehörig war in dieser ersten oder zweiten Fußball-Bundesliga, weil er einfach nach England gewechselt ist. Deswegen schon mal kleiner Cliffhanger für später, fürs Ende. Der Spieler, den ich picke, der wird dann heute am Deadline Day wahrscheinlich noch über die Theke gehen.
Ja, du kannst ja nochmal schauen, ob es irgendmal einen trifft, ja. Also es gibt ja auch einen Sieger, also ich war es nicht, muss ich natürlich dazu sagen, weil ich hab Lemperle genommen, weil ich mir gedacht habe,
das fand ich
so
mutiger als mein Tipp, ehrlich gesagt.
Der wird im Heimspiel auch richtig mal ein Tor machen, hat er nicht so ganz geschafft, also auch ich ahnungslos, aber wir haben natürlich, weil wir drei sind, trifft schon der Zufallsgenerator hat zugeschlagen. Also, nein, brav, Timo, du hast es natürlich geschafft. Lob ihn. Max, lob den Timo.
Nee, feier dich selber ab. Wen hast du genommen und warum hast du...
Ist ja klar, dass der eine mit Ahnung von Paderborn bis Porto, wie Uli es gesagt hat, den richtigen trifft. War natürlich auch ein bisschen Glück dabei, aber ich habe mich für Romulo entschieden, den Angreifer von RB Leipzig. Der hat direkt mal aufgezaubert, Hackentor gemacht. Jetzt hat er mit Openda heute am Deadline-Day ziemlich sicher noch einen Konkurrenten verloren. Also den könnte ich jetzt jede Woche nehmen. Der wird jetzt groß aufzocken. Ich fand es aber ganz spannend, Uli, dass du hier direkt so reingeschossen bist und den Max ausgelacht hast und mit Lemperle, du hast es gesagt, auch schon ziemlich daneben lagst. Also ich bin mal gespannt auf eure Tipps in den nächsten Wochen.
Ja, dein komischer Romulo, ich weiß schon, Romulus, der hätte eigentlich in Augsburg spielen müssen, weil da gibt's ja jetzt einen neuen Spielertunnel, der an die Gladiatorenzeit von Rom erinnert. Das ist übrigens der Mann, der gegen Bayern auch kein Ball entgegengelaufen ist und so mit einem Gegentor eingeleitet hat. Aber egal, also wenn du ihn gut findest, sensationell. Ja, es ist zumindest mal ein Brasilianer, der anscheinend auch richtig kicken kann, soll ja auch mal dann so passieren. Ja, dann sind wir schon in Augsburg, oder Jungs? Das kann ich euch sagen. Ich war ja schon am Freitag da, habe Sandro Wagner da getroffen und da haben wir uns diesen neuen Spielertunnel angeschaut. Macht schon was her, so dem Kolosseum nachgebaut innen. Dann eine unglaublich laute Musik, die dann so martialisch, wir werden siegen und kämpfen, ist ja auch so das Augsburger Motto. Da steht also... Ich glaube, der gute Sandro hat alles aufgerollt in Augsburg. Also die ganze Stadt, soweit möglich. Die Schwaben sind ja sonst immer da. Also die bayerischen Schwaben sind ja auch so ein bisschen schwerfällig manchmal in der Umsetzung neuer Dinge. Also das haben sie echt cool hingekriegt, muss man sagen.
ganz kurz, wo du sagst, okay, vorm Spiel ist da alles anders. Bislang war es doch immer so, dass noch ganz viele Kinder so eine Runde auf dem Rasen drehen. Hat Sandro Wagner gesagt, das gibt's jetzt nicht mehr?
Ja, also das ist alles, es ist alles anders geworden. Also er hat ja nicht nur Trainingspläne umgestellt, eine Videowall auf dem Trainingsplatz aufbauen lassen und was weiß ich alles. Also das musst du dir vorstellen, dann sind unten so ein Gitter, da sind die noch eingesperrt und dann machen die erst auf. Also so wie die Gladiatoren dann einfach ins Stadion reinkommen. Ich musste dann alles schon ein bisschen grinsen, weil das war ja, bisher war ja immer Augsburg eher immer Asterix als Rom, ja. Also muss man ja sagen, waren die geärgert haben. Jetzt sind es die Römer selber, haben aber auch eins schön über die Mütze bekommen von den Bayern.
Also ich glaube, mit Understatement ist es jetzt erstmal vorbei in Augsburg. Ich fand, Sandro Wagner war nach dem Spiel in den Interviews, das habe ich tatsächlich mehr verfolgt als das Spiel, weil ich selber im Einsatz war an dem Tag, sehr, sehr angefressen und auch angriffslustig. Also so, wie wir ihn als TV-Experten kennenlernen durften, war er jetzt auch als Trainer. Da hatte er irgendwie einen kleinen Rückfall, weil nach dem ersten Spiel in der Bundesliga fand ich ihn doch sehr viel staatstragender. Da ist er ein bisschen aus der Rolle gefallen, hat mir aber gut gefallen.
Ja, natürlich. Sandro ist ja immer dann gut, wenn er völlig aus der Rolle fällt. Das muss man sagen, wenn er draußen abgeht wie ein Zäpfchen. Gut fand ich, wie Gnabry abgrätschen wollte er, aber durch eine geschickte Mittelstürmerbewegung, also der dem Fall entgangen ist, dann Serge Gnabry, das war während dem Spiel, also war natürlich Zufall. Nee, aber der Sandro ist einfach einer, der hat Augsburg wirklich verändert. Du merkst das, wenn du dort schon hinkommst. Er braucht natürlich dann das, was alle brauchen, Tore, Erfolge, Punkte vor allem. Aber mit dem Mindset, mit dem der da rangeht und wenn er das alles auf die Spieler wirklich übertragen kann, er hat es mir auch gesagt, ich meine das alles ernst, was ich sage, dass ich auch wirklich überzeugt bin von den Jungs, die ich zur Verfügung habe. Drum ist ihm diese ganze Transfergedöns zumindest nach außen hin erstmal egal. Natürlich hätte er am liebsten Messi, aber den kriegt er nicht. Also muss er mit den Messis kommen, die nach Augsburg fahren.
Ja, und er hat trotzdem nach dem Spiel auch gesagt, dass seine Augsburger auf keiner Position qualitativ schlechter besetzt seien als die Bayern. Ich glaube, das haben wir im Spiel gesehen, dass das natürlich so ein bisschen hochgegriffen ist. Zeigt dann aber doch die Art und Weise, wie sie es angehen. Auch, dass er vor dem Spiel schon immer gesagt hat, also dieses Wort Bonusspiel, das können wir mal alles schön streichen. Und so sind sie es ja auch angegangen. Also nach einem 0-3 nochmal so zurückzukommen, das spricht für einen gewissen Glauben. Das spricht natürlich auch dafür, dass die Bayern so eine Tür gerne offen halten. Das haben wir im Pokal auch gesehen. Was dann vielleicht auch, wenn wir so ein bisschen Richtung Bayern blicken, zum Problem werden könnte.
Ich glaube nicht. Also, ey, kommt, Jungs, also die Bayern hat Augsburg beherrscht, wie auch das im Pokalspiel ja genauso war. Also irgendwann, ich glaube einfach, kannst du denn noch mit dem gleichen Einsatz laufen, wenn du 5-0 führst irgendwo oder geht im Gedanken 5-0 führst, aber egal, die Bayern ziehen da vorne weg. Bei Augsburg wird's interessant, die haben ja die Freiburger schon mal zum Auftakt weggehauen. Also die Sandro-Wagner-Nummer wird hochinteressant werden, was da noch am Ende rauskommt. Ja.
Und ich glaube, was Timo meinte, die befürchteten Nachwehen Wiesbaden bei den Bayern, die sind nicht zum Tragen gekommen. Also
was für ein schönes Wortspiel.
Sowas kommt raus, wenn man morgens aufnimmt. Ich sag's euch, da bin ich am gefährlichsten. Aber die es Nachwehen ist nicht eingetreten, muss man ganz klar sagen. Das DFB-Pokal-Ding, das war ein Positiv-Ausrutscher für die Bayern. Und es gab ja noch ein nettes Nebenthema während dieses Spiels, das sich nicht auf dem Rasen, sondern in einem Münchner Hotel abgespielt hat, wo der potenzielle Neuzugang Nicholas Jackson vom FC Chelsea saß und eigentlich nur darauf wartete, dass er seinen Vertrag unterschreiben durfte. Und dann kam alles anders. Dann gab es eine Verletzung bei Chelsea. Dilab hat sich verletzt und dann ist den Londonern plötzlich aufgefallen, ich glaube, wir geben den doch nicht ab. Also bei den Bayern muss man sagen, dieses Transferfenster zuerst wollte keiner und jetzt dürfen die Leute nicht kommen.
Ganz ehrlich, das ist eine Sauerei von Chelsea. Plötzlich kamen sie ja um die Ecke und haben gesagt, ja, ihr könnt ihn schon haben, aber dann müsst ihr ihn kaufen. Also entweder brauchen sie ihn jetzt, braucht Chelsea Jackson für die Saison oder sie brauchen ihn nicht. Die wollen einfach Geld generieren und wollten ihn unbedingt verkaufen und nicht verleihen. Das war ja von vornherein schon klar. Und das mit diesem Argument haben sie sich ja selbst entlarvt. Also ich würde, wenn das irgendwie ginge im Fußballgeschäft, geht wahrscheinlich mehr, nie wieder ein Geschäft machen mit Chelsea. Das ist echt, es ist unterirdisch, ja. Werden alle verarscht. Bayern wird verarscht von Chelsea. Also unterirdisch.
Es hat ein Geschmäckle und es wurde dann spätestens heute am Montagmorgen dann zum Geschmack, würde ich sagen, weil Chelsea Mark Guiu zurückgeholt hat, junger Angreifer, den sie nach Sunderland ausgeliehen haben. Den haben sie jetzt zurückgeholt, weil sie sagen, ja, wir brauchen ja einen Stürmer. Sprich, sie haben im Prinzip diese Mittelstürmerposition dann doch wieder intern besetzt und bräuchten Jackson jetzt doch nicht. Mal gucken, wo er noch landet. Ich meine, in einigen anderen Ländern ist das Transferfenster ja noch ein bisschen länger auf. Da sprudelt viel Öl, viel Geld. Vielleicht Jackson dann mal in Zukunft eher da.
Also Doppelverarsche quasi, Jackson und FCB.
Für eine Shitshow, auch für den Spieler, der hängt dann über 24 Stunden in München rum mit seinem Berater, der irgendwie hinterrücks versucht, alle Seiten zu beruhigen, Chelsea zu überzeugen, ja komm, mach doch, und den Bayern gleichzeitig sagt, bleib bitte dran und steig nicht aus. Uli, aus deinem reichen Erfahrungsschatz, war das früher auch so oder drehen die Leute da ein bisschen hohl inzwischen?
In Chelsea drehen sie vor allem hohl. Also die haben ja, was weiß ich, 45 Spieler unter Vertrag. Das ist wie so im Kaufhaus, von der Resterampe hoch bis zum Hochpreisigen. Nur hängen sie die Resterampe auch bei den Hochpreisigen mit rein, da wo es die Louis Vuitton-Koffer gibt. Es geht einfach nicht. Ich finde, das ist unmöglich, nur weil die so viel Kohle haben, so viel Leute auch Potenzial zu bunkern. Die Spieler machen das, weil sie wahrscheinlich viel Geld verdienen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das länger geht, weil es schadet ja allen. Es schadet nicht nur dem Fußball und auch nicht nur denen, die wenig Geld haben, auch die, die viel Geld haben. Es ist einfach, das ist ein System, das so nicht funktionieren kann. Ja, das früher war das nicht so. Früher war das nicht, da gab es auch Stress bei Transfers, was weiß ich, wo Faxe zu spät losgeschickt wurden oder wie Kalli Kallmund mir mal erzählt hat, saß er in Brasilien und er wollte nicht auf den Startknopf drücken und es waren nur noch 5 Minuten, bis damit der Transfer durchgeht, damit sie in der Zeit bleiben. Und dann musste er einfach ein bisschen Bargeld dem Typen geben, damit er auf Start drückt. Also das gab es früher noch, also jetzt ist es ein bisschen anders.
Wir leben jetzt ja in ganz anderen Zeiten, wenn wir uns überlegen, bei Chelsea ist es ja nicht Chelsea alleine, sondern diese ganze ominöse Blue Co. Group, die dahinter steckt mit dem Besitzer Todd Boehly. Und die haben zum Beispiel auch noch Straßburg in ihrem System und kaufen da ja auch noch Spieler auf, die dann quasi nicht unter der Chelsea-Fahne laufen, auf die Chelsea aber im Prinzip Zugriff hat. Da gibt es auch so ein paar Diskussionen immer mit Spielern von Brighton, die sie noch holen wollen. Und dementsprechend kann man Chelsea gar nicht mehr alleine betrachten, sondern man muss dann immer auch nochmal gucken, wen holt Straßburg denn noch? Und das ist dann halt nah dran an Wettbewerbsverzerrung, ehrlich gesagt. Da gibt es auch große Diskussionen auf der Insel aktuell, dieses Multi-Club-Phänomen, was Chelsea schon ziemlich aktiv ausspielt und dementsprechend eigentlich 2 Vereine in 2 ersten Ligen hat, die sie dann bespielen können und frei darauf zugreifen können. Da waren die Zeiten mit Fax schon ein bisschen angenehmer.
Also nie wieder Chelsea, fertig. Aber irgendjemand spielt in der Champions League gegen die, gell? Habe ich schon mitbekommen. Das wird ja lustig werden da.
Uli hat abgeschlossen mit dem FC Chelsea. Ich nehme diesen Namen jetzt noch einmal in den Mund, auch wenn ich immer noch sauer bin. Nick Woltemade, wenn wir schon bei Transfers sind, das hat uns alle kalt erwischt, dieser Wechsel nach England und dann zu Newcastle United. Ich hätte ja eher gedacht, dass Chelsea dazu schlägt, Uli, dein Lieblingsverein.
Ich breche jetzt eine Lanze für Nick Woltemade, weil ich habe ja schon mitbekommen, der eine oder andere sagt, ja, aber mein Lieblingsverein war ja immer der FC Bayern und ansonsten gar nichts. Ja, entschuldige, du bist ein junger Kerl und du kannst den FC Bayern als Lieblingsverein haben, aber wenn dann plötzlich irgendwelche Jungs um die Ecke kommen, die dir nicht nur diese irre Ablösesumme zahlen, sondern die auch noch ordentlich Gehalt zahlen und das ist ein junger Bursche, da weißt du im Fußball nie, wie es weitergeht, was passiert, also dann bist du einfach auch da gewertschätzt und sagst, okay, ich bin so jung, zum Lieblingsclub kann ich schon noch mal irgendwann gehen, wenn es dann so sein soll. Aber das ist einfach auch Geschäft.
Ja, Gehaltssprung hat er auf jeden Fall gemacht. Von 1,9 auf 8 Millionen schnell mal vervierfacht. Kann man an der Stelle, glaube ich, auch nachvollziehen. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist jetzt auch kein neues Thema oder die kann man jetzt nicht an Woltemade fest oder aufmachen. Aber muss man sich daran gewöhnen? Also die Bayern sind bereit, können 60, 65 zahlen. Da sind sie eh outstanding in der Bundesliga. Und dann sagt Stuttgart, nee, machen wir nicht. Wir warten darauf, dass irgendwer anders, irgendein Verrückter aus England kommt und sagt, ihr habt da noch mal ein Drittel mehr und für 90 tüten wir das Ding ein.
Ich glaube, die kurze Antwort, Max, ist ja auf diese Frage. Ich finde, Vincent Kompany hat es ganz gut zusammengefasst, der gesagt hat, Leute, guckt doch mal auf das aktuelle Transferfenster. Sunderland kauft Spieler von Bayer Leverkusen und kämpft mit Milan, mit der großen AC Milan um Spieler. Also das sagt ja im Prinzip alles aus, dass ein Aufsteiger aus England mit den Top-Namen in Europa konkurrieren kann. Ich glaube, das sagt alles aus, wie diese Liga dem ganzen Rest entflogen ist.
Ja, aber ich finde jetzt auch keine Panikmache. Es gibt genügend Fußballer, ja, und kicken können eh immer nur 11. Dann ist die Premier League halt weit vorne, aber die anderen wollen ja auch Fußball spielen. Muss man kreativ werden.
Es war eine gute Frage und eine noch bessere Antwort auf der Pressekonferenz mit Vincent Kompany, als er gefragt worden ist, als jemand, der den englischen Fußball auch kennt, warum denn so viel Deutsche jetzt plötzlich rübergehen, warum das so interessant geworden ist. Und dann hat er gesagt, da muss ich kurz ins Englische gehen. Money. Also die Erklärung hätte er uns auch auf Deutsch geben können, aber ich glaube, sie ist egal, in welcher Sprache auf jeden Fall zutreffend.
Der Mann hat Humor. Sehr gut.
Lass uns mal auf den Spieltag gucken. Nummer 2 in der Fußball-Bundesliga. Fangen wir mit dem Freitagabend an.
Kämpfen, Glück und Jubel.
Pauli gegen HSV. Also ich habe mich total drauf gefreut, habe sogar schon ein bisschen im Vorlauf reingeschaut und habe dann einen St. Pauli gesehen. Also so gut waren die, glaube ich, überhaupt noch nie. Da haben alle nach Fabi Hürzeler gesagt, boah, ob das gut geht jetzt. Und dann kommt der Schwabe und macht das wunderbar. Also der Trainer sensationell, wie er da das Alexander Blessin, wie er das da hinbekommen hat.
Und der HSV, die Vorbereitung war eh schon Horror, kein einziges Testspiel überzeugt. Alle verloren im DFB-Pokal, gerade so weitergewirkt. Dann ein Punkt zum Start, das war, glaube ich, ganz okay. Und dann lagen vielleicht ein bisschen zu viele Hoffnungen auf diesem Hamburger Stadtderby. Ich glaube, es kam zu früh für den HSV. Das wird, glaube ich, ein Knackpunkt in dieser Saison darstellen, auch wenn es sehr, sehr früh ist, von dem man sich nur schwer erholt. So von dem Selbstverständnis, was dieser Verein mit sich bringt, ist man noch weit vor und weit über dem FC St. Pauli. Aber man hat halt an diesem Freitagabend gesehen, das ist überhaupt nicht der Fall. Also St. Pauli hat saubere Arbeit gemacht, über Jahre hat sich etabliert, wie ich finde, in der Bundesliga.
Also es war so eine richtige Bundesligamannschaft. Die machen nichts Verrücktes, aber die sind einfach sehr stabil, sehr robust, sehr reif in ihrem Auftreten. Und was ich echt beeindruckend finde, wenn man sich das anguckt, du hast es gesagt, Max, das ist jetzt ein etablierter Bundesligist vom Gefühl her schon, obwohl es erst das zweite Jahr ist, haben trotzdem einige neue dabei, mit Fuchita, mit Pereira Lars und mit Hutonji. Also wer mir die vor der Saison hätte nennen können, die drei Jungs, Hut ab, entweder St. Pauli-Fan oder Vollexperte. Und was die drei,
Uli
kannte sie natürlich alle.
Nein, du bist für alle kennen
zuständig. Da wurde selbst bei mir knapp, so ehrlich müssen wir sein. Aber wie die aufgespielt haben, fand ich schon echt beeindruckend, richtig gut, finden sich gut in der Liga zurecht. Und dann so ein Mix aus Erfahrenen und Namenlosen mit Alexander Blessin, fand ich auch echt gut. Also wir sind erst an Spieltag 2, deswegen immer ein bisschen Vorsicht. Ich bin ja auch ein bisschen der Mahner hier im Podcast, aber ich finde St. Pauli auch schon von dieser ganzen Anlage her hochinteressant, ja.
Hey du Berufsmanner, erzähl mal. Aber was ich ja ganz komisch finde, der HSV hat einfach sein System so umgestellt, von Offensiv-Ballbesitzmannschaft komplett auf Defensiv. Das kann irgendwie nicht gut gehen. Also du nimmst ja den Jungs all das, die Euphorie, mit der sie in die erste Liga gekommen sind, nimmst du ihn weg. Ich verstehe schon, ich kann schon verstehen, dass man sagt, nicht mit fliegenden Fahnen ins Verderben laufen, aber da muss doch eine andere Lösung geben. Du bist der Taktikfuchs.
Ich fand es eigentlich, in der Vorbereitung hatte ich das Gefühl, eine richtig gute Idee. Habe sie auch relativ früh in der Vorbereitung einmal gegen Kopenhagen kommentiert. Da sind sie auch gut aufgetreten, fand die Transfers auch alle in eine Richtung. Das ist ja auch erstmal eigentlich ein gutes Zeichen, eben in diese intensive Richtung, in diese Richtung gegen den Ball mit Remberg, mit Capaldo Spieler geholt, die das sehr gut können, mit Yusuf Paulsen, einen der besten Anläufer der Liga geholt, der jetzt nicht unbedingt ein Knipser ist. Deswegen dachte ich eigentlich, okay, das scheint sehr planvoll zu sein.
Würde ich entschieden gegenhalten, dass du Selke gehen lässt und jetzt auch noch Robert Glatzel, zwei absolute HSV-Figuren rasierst. Ich verstehe gar nicht, was der Plan ist. Uli hat es angesprochen, du musst ja die Euphorie, mit der du hochgehst, musst du irgendwie gucken, dass du sie ein bisschen weiter trägst, vielleicht noch ein bisschen steigerst. Dann ist Reis auch noch gegangen. Und die Leute, die man jetzt geholt hat, die haben doch nichts mit dem HSV zu tun. Wie sollen sie auch in der kurzen Zeit sich überhaupt zu Publikumslieblingen etablieren? Aber du musst doch die du hast, auf die musst du doch setzen. Allein so ein Robert Glatzel. Mal gucken, was überhaupt jetzt aus ihm wird, was heute auch noch passiert an diesem Deadline. Der ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass da noch die Reißleine gezogen wird. Aber der hat in der zweiten Liga, in diesen düsteren Jahren, hat er immer alles gegeben, wenn er fit war, hat immer die Knochen hingehalten. Und jetzt ist er plötzlich nicht mehr gut genug und wird durch Paulsen ersetzt, der auch noch Kapitän ist. Der kommt von RB Leipzig. Das ist jetzt auch kein Verein, wo du sagst, okay, da weißt du, wie du dich gegenüber deinen Fans zu verhalten hast. Also ich verstehe überhaupt nicht, was da gerade passiert.
Ich würde dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, mal wieder. Dass die Zeit, die es nicht gibt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da eben ein sehr klarer Plan dahinter steckt, weil man eben in diese intensive Richtung gegen den Ball gegangen ist. Jetzt ist dann eben die Frage, wie es ausgeht. Ist jetzt natürlich müßig zu sagen, wenn sie es mit dem offensiven Stil probiert hätten, ob es dann anders gelaufen wäre. Das können wir leider nie herausfinden. Deswegen können wir auch so schön drüber diskutieren. Aber ich fand die Transferperiode an sich echt gut. Ich bin gespannt, gerade bei Torunariga, ob er das Niveau als Abwehrchef erreichen kann. Davon wird viel abhängen. Bisher sieht es auf jeden Fall mal noch danach aus, als müsste er sich noch ein bisschen dran gewöhnen an die Liga. Aber ich würde den HSV noch lange nicht abschreiben. Macht ihr auch nicht, weiß ich. Aber ich fand schon, guter Plan, gute Idee. Jetzt kommt es auf die Umsetzung an.
Du hast schon einen Namen fallen gelassen. Torunariga. Ich weiß, Uli, dass du noch ein paar Takte zu ihm beziehungsweise zu einer Aktion, wo er maßgeblich beteiligt war, zu sagen hättest.
Also was da passiert ist, also man muss sagen, VAR, Schiedsrichter, wir diskutieren jede Woche. Christian Dingert, guter Mann möglicherweise, aber ich habe keine Ahnung. Also beim Schiedsrichter ist es ja so, dass ich glaube ich in der ersten Schiedsrichterprüfung oder der erste Satz bei Schiedsrichtern ist, pfeif nur das, was du siehst. Aber der kann es doch gar nicht gesehen haben, weil ja nichts passiert ist. Das war schon mal das
Timo,
Erste.
Timo, ganz kurz, was ist passiert?
Genau, kurze Einordnung. Erste Halbzeit, St. Pauli mit der Riesenchance auf das 2:0, kommen über außen durch und kriegen einen Offensivfoul gegen sich gepfiffen, wo man eher drüber reden muss, ob Torunariga gefoult hätte. Das große Problem, Christian Dingert, der Schiedsrichter, hat abgepfiffen und eben nicht den VAR die Chance gegeben, das Ganze nachträglich zu überprüfen, was ja eigentlich mittlerweile Standard geworden ist. Hat dementsprechend die Situation genommen und im Nachhinein auch gesagt, ja, das war nicht mein bester Pfiff.
Am Ende haben sie gewonnen und deswegen ist dieses Thema jetzt auch nicht groß
geworden. Ist diese Szene nicht so groß geworden, aber es war schon verrückt, da einfach auf faul zu entscheiden, wenn du einfach das nirgendwo irgendwie sichtbar war. Ja, während ein anderer Pfiff, der hat Auswirkungen gehabt, nämlich zum Spruch des Tages, als Alexander Blessin vom Muckesäckele gesprochen hat, genau. Das war nämlich die Abseitsstellung von Königsdörfer, der dann nach der Halbzeit den Ausgleich erzielt hatte. Aber er war eben ums Muckesäckele im Abseits gestanden. Und dann frage ich euch, wollen wir es erklären, was ein Muckesäckele ist? Oder weißt du es gar nicht?
Ich kann nichts sagen. Ich wüsste es nicht.
Das ist der Hodensack einer Mücke. Und genau um diesen Abstand war er im Abseits gestanden, der gute Königsdörfer. Und dann hat Alexander Blessin auch noch viel gelacht hinterher und hat man gemerkt, also Derby-Sieg bedeutet in Hamburg schon was ganz Besonderes. Da ging es ihm dann richtig gut und Muckesäckele haben wir jetzt drin.
Und um die HSV-Seele zu beruhigen, hat genauso viel Punkte wie der Vorjahresmeister, wie Leverkusen. Ein Punkt und ich glaube, das bringt uns zu unserer nächsten Rubrik. Wir müssen darüber sprechen.
Was war denn da los?
Vielleicht kommt die erste Trainerentlassung dieser Bundesliga-Saison 5, 6, 7, 8 Spieltage früher, als wir das angenommen haben. Leverkusen, Erik ten Hag stehen bei einem Punkt, haben jetzt gegen Werder am Wochenende last second in Überzahl noch den Ausgleich gefangen. Ist das alles schon Grundlage genug, zu sagen, wir ziehen hier die Reißleine?
Na, grundsätzlich ja nicht. Also grundsätzlich sagt man, okay, ganz neue Mannschaft, ganz neuer Trainer, dem muss man jetzt schon ein bisschen Zeit geben. Aber, also wie zu hören ist, könnte es ja auch sein, dass es am Ende dieses Podcasts oder am Ende des Deadline Days schon so weit ist, dass die Tage von Erik ten Hag gezählt sind. Und dabei geht's, wenn man sich intern umhört, und ich habe ein bisschen den Telefondraht glühen lassen, obwohl da gibt's keine Drähte mehr, geht auch digital mittlerweile, egal, wie auch immer. Also es gibt intern auch große Verwerfungen. Es scheint in der Kommunikation sowohl nach oben zu den Bossen als auch nach unten zu den Spielern größte Schwierigkeiten zu geben und ein großes Defizit zu sein. Also im Prinzip so, wie sie gerade spielen, so kommuniziert Erik ten Hag dann auch intern. Und Fernando Caro, dass sie sich möglicherweise vertan, der Oberboss in Leverkusen und Simon Rolfes, irgendwie beim Bewerbungsgespräch, als er auf der Casting-Couch saß, der Erik ten Hag, hat irgendwas nicht so richtig funktioniert. Er wirkt ja auch so. Man muss ja auch sagen, auch im Interview, der schützt die Spieler nicht, der ist missmutigst, was natürlich ergebnismäßig nachzuvollziehen ist. Also ich glaube, da haben sie den absoluten Griff ins Klo gemacht.
Ja, sie scheinen beide gegenseitig voneinander überrascht zu sein. Und das ist schon echt verwunderlich. Ja. Also Erik ten Hag scheint überrascht.
Ja, das ist ja wie Blind Date genau und gleich heiraten.
Genau das meine ich. Also du musst doch, bevor du so einen Move machst, der bekommt ja jetzt auch nicht wenig. Ne? Wenn du seine letzten Stationen anguckst, der wird das jetzt nicht für 2,50 Mark machen. Du musst dir doch vorher Informationen einholen. Ich meine, Referenzen gäbe es ja genug. Da kannst du bei Bayern fragen, wo er Bayern 2 trainiert hat. Da kannst du bei Manchester fragen. Caro ist gut vernetzt. Du kannst eigentlich überall fragen, so was ist Erik ten Hag eigentlich für ein Typ? Scheinbar haben die das nicht gemacht. Ist das nicht Usus?
Ja, eigentlich schon.
Ja.
Wenn er jetzt wirklich davon überrascht sein sollte, dass er nicht diese Manager-Position wie in England hat, sprich der Alleinbestimmer, sondern dass da ein, zwei andere Leute auch noch mal so ein bisschen mitwirken wollen, dann muss man sich auch schon fragen, was habt ihr eigentlich besprochen miteinander? Weil wenn man da gegenseitig so sehr voneinander überrascht ist und nicht weiß, was auf einen zukommt, dann ja, geht das halt nach 2 Spieltagen schon zu Ende.
Ja, und es geht ja auch die Sage zumindest, dass Granit Xhaka, die absolute Säule des Spiels in Leverkusen, dass das auch ein Grund war, dass Erik ten Hag nie mit ihm kommuniziert hat, mit dem wichtigsten Spieler in Leverkusen. Weil Granit Xhaka, dieser Abgang, macht mir sowieso Gedanken. Wieso geht einer da nach Sunderland für bestimmt nicht mehr Gehalt, als er in Leverkusen bekommen hat? Geht er da in die Provinz? Granit Xhaka wird in Leverkusen nicht für ein Appel und ein Ei gespielt haben. Also nicht für
Pillen. Und trotzdem habe ich gerade Vincent Kompany ganz, ganz stark wieder in meinem Kopf. Money,
ja.
Der neue Capitano, Robert Andrich, ist zumindest keiner, der ein Blatt vor den Mund nimmt. Hat sich nach dem Spiel hingestellt, hat sich selbst kritisiert, hat das Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft kritisiert, hat da, glaube ich, auch nicht nur das auf dem Platz, sondern auch das, was in der Kabine und auf dem Trainingsplatz passiert, gemeint. Wo gehen wir jetzt hin mit den Leverkusenern?
Ich bin ein großer Fan von Konstanz, deswegen bin ich eigentlich schon deiner Meinung. Andersrum, Max, wenn die Verwerfungen intern wirklich so groß sind, dann lieber die Reißleine ziehen und das Ding beenden. Also, weil so tut man niemandem einen Gefallen. Wir haben es gesehen, wie sie nach 3-1-Führung in Überzahl noch 3-3 spielen gegen Bremen, sich danach auch beim Elfmeter streiten und unterschiedliche Versionen davon haben, wer denn jetzt der Elfmeterschütze sein soll. Die Spieler sagen, war nicht so richtig klar. Erik ten Hag sagt, das war glasklar. Das sind ja alles Zeichen, die auf gar keinen Fall gut aussehen für Bayer Leverkusen. Und deswegen, wenn es intern wirklich so brodelt, wie es jetzt zu hören ist, bin ich auch ganz klar dafür zu sagen, okay, dann haben wir uns leider beide vertan, aber lieber ein Schrecken mit Ende oder ohne Ende, mit Ende, auf jeden Fall Ende.
Als Ende ohne Schrecken, ja, oder umgekehrt.
Also es brennt unterm Bayerkreuz. Eine andere Baustelle, die wir letzte Woche aufmachen mussten, die ist jetzt wieder ein bisschen zugeschüttet worden, dank Jürgen Klopp.
Blaulicht an.
Notarzteinsatz bei Kollege Werner in Leipzig, der hat sich gelohnt.
Ich habe nur diesen Händedruck mit Mario Gomez auf der Tribüne gesehen. Das war so lange und so intensiv, da habe ich mir gedacht, boah, es war ein großer Stein, ist Ihnen allen vom Herzen gefallen, dass das jetzt erstmal hingehauen hat. Naja, und dann bist du auch noch als Ole Werner da und bist plötzlich aber völlig in der zweiten Reihe. Also das muss man alles aushalten können, obwohl Ole Werner hat ja sowieso auch bei seinem Auftreten und auch nachher dann im Interview, denke ich mir, ja, im Norden sind die Leute ruhiger und sind ein bisschen zurückhaltender. Aber so im Fußball, so ganz ohne Dynamik. Und dann kommt der Jürgen Klopp, das sind ja zwei Welten, die aufeinanderbrechen. Quatsch, ja, aufeinander stoßen natürlich. Und diese zwei Welten da auch hinzubekommen, also ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Ich sehe das alles gar nicht so pessimistisch in Leipzig. Zum einen natürlich, weil sie Romulo haben, ein letztes Mal mein Pick des Wochenendes. Ich fand die zweite Halbzeit gegen Heidenheim, die Teile, die ich gesehen habe, echt ganz gut. Da haben sie irgendwann ihren Rhythmus gefunden, haben RB-Fußball gespielt fast schon. Und das ist, glaube ich, immer ein ganz gutes Zeichen. Wir dürfen bei Leipzig nicht vergessen, dass sie nicht europäisch spielen, was dann manchmal auch zum Segen werden kann, auch wenn sich's in dem Moment dann immer erstmal schlecht anfühlt, weil ohne Ole Werner einfach Zeit auf dem Trainingsplatz hat, wo er, glaube ich, dann eben auch am stärksten ist, Uli. Das ist ja einfach so, das Kerngeschäft des Trainers ist nun mal auf dem Platz. Dafür muss man zahlen, glaube ich, ne? Aber
bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung.
Ich finde, da hat Ole Werner ja bisher immer eine richtig gute Leistung gezeigt. In Kiel überperformt, in Bremen auch echt überperformt, würde ich mal behaupten, wenn man sich den Kader so anschaut. Und dementsprechend, wenn der Leipzig jetzt in die Spur kriegt, dann lass die anderen doch den Glanz und Glamour ausstrahlen. Und Ole Werner macht sein Zeug. Der ist immer höflich zu den Journalisten. Der ist da auch irgendwie offener manchmal als vor der Kamera. Und ich bin da gar nicht mal so negativ eingestellt, was das angeht.
Ich glaube aber zu wissen, was Uli meint. RB Leipzig ist halt auch ein Marketing-Tool. Was beworben werden soll, das wissen wir alle. Und bisher war der Leipziger Weg in der öffentlichen Darstellung immer ein bisschen aufzufallen. Vielleicht auch Typen zu haben, die überdurchschnittlich viel Ausstrahlung und Charisma haben. Und Uli, ist es das, was du meinst?
Du hast schon recht, das ist ein Teil. Also zum Trainer sein gehört ja nicht nur, dass du 40.000 taktische Varianten in eine Woche reinpacken kannst und den Spielern erklären kannst, wohin sie laufen müssen, sondern es ist schon auch Außendarstellung. Allerdings war Marco Rose jetzt auch kein König der Außendarstellung, das muss man natürlich auch sagen. Aber gerade so für die Mannschaft, da gehört natürlich die Führung auch schon mit dazu. Also ich bin bei dir, Timo. Ich bin milde jetzt gerade geworden.
Also dass ich Uli Köhler hier milde stimmen kann, ist für mich die größte Auszeichnung der ersten zwei Wochen.
Das ist wirklich ein Achievement. Und Romulo wird Torschützenkönig und du bist der König der Welt. Das wissen wir eh alles. Wir haben aber noch einen, der ihm eventuell Konkurrenz machen wird.
Chapeau.
Der Mann, dessen Name man nicht aussprechen kann. Oder doch, Timo? Vom VfB?
Cema. Wir nennen ihn jetzt mal Cema.
Heißt
der
wirklich?
Der heißt
so,
auch nur Cema.
Der bürgerliche Name ist tatsächlich José María Andrés Baixauli, würde ich ihn jetzt mal nennen. Aber auch das ohne Gewähr.
Okay, und wir müssen uns jetzt darauf festlegen, wie sein Kürzel ist.
Wir nennen ihn Cema.
Cema. Was hat er gemacht am Wochenende?
Ja, Siegtor.
Eine schöne Tor. Hat geschossen, eine wunderbare Tor.
Gegen Gladbach.
Kommt von Real Madrid 2, ne? Castilla, oder? So nennen die Madrilenen das bei sich.
Genau, hat da in der dritten Liga gespielt, durfte auch in der vergangenen Saison dreimal bei den Profis ran, aber nicht so richtig viel gesammelt an Kilometern im allerhöchsten Regal. Dann hat Stuttgart zugeschlagen. Und der Eindruck ist jetzt erstmal nicht verkehrt. Klar, dieses Tor übertüncht natürlich alles. Aktuell eher noch Ergänzungsspieler. Ist ja auch eigentlich nicht fürs Tore-Schießen unbedingt da als zentraler Mittelfeldspieler. Aber sie schwärmen schon. Auch schon im Trainingslager haben sie geschwärmt. Ist erstmal eine Erscheinung mit 1,90 Meter. Trägt das Trikot immer schön in der Hose. Das gefällt dir auch ganz gut, glaube ich, Uli, in den guten alten Zeiten. Und sie haben da eigentlich immer eher seine Spielintelligenz gelobt, sein Passspiel gelobt. Und einfach insgesamt ein sehr schlauer Spieler, der dann jetzt auch noch Tore macht, mit 20 Jahren, nicht verkehrt.
Ich habe ja die These, alle Spieler, die ihr Trikot in der Hose tragen, sind seriös und machen keine Fehler. Da kommt mir nämlich immer Jo Kimmich direkt in den Kopf.
Ja, oder Rodri
also
zum Beispiel.
Also ich würde auch immer das Trikot in die Hose machen.
Als Weltfußballer kann man offensichtlich auch das Trikot in der Hose
tragen. Hast du den schon mal einen Fehler machen sehen? Nee, der hat das Trikot in der Hose. Soll uns an der Stelle jetzt aber nicht weiter aufhalten. Wir müssen nämlich noch über andere Dinge sprechen. Beispielsweise DFB-Pokal-Auslosung. Was springt ins Auge? Natürlich das Duell Frankfurt gegen Dortmund. Die Bayern müssen zu den Superkölnern. Das wird auch schwierig. Ich glaube, man zittert schon ein bisschen.
Oh, Max, bitte hör auf jetzt. Du bist auch schon im Höhenflug. Mei, mei. Es ist Wahnsinn. Also Max ist natürlich FC-Fan, ja, wem es noch nicht aufgefallen ist. Und
Sympathisant.
Da muss man natürlich dazu sagen, planst du schon die ersten Champions-League-Reisen? Ich bin mir fast sicher, du brauchst die Termine vom übernächsten Jahr für die Champions-League. Gibt es bei der FIFA schon. Ich lasse dir schicken, damit du weißt, wann der FC dann spielen wird, ja.
September 26 habe ich mir schon komplett freigenommen.
Ja, genau.
Aber ist eigentlich eine Schande, Max, dass du nicht im Trikot da sitzt, ehrlich gesagt. Der Trainer macht's vor und du ziehst nicht nach.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte ja, dass Lukas Kwasniok inzwischen die Power und die Macht beim FC hätte, dass er sagt,
natürlich behalte ich das rot-weiße Trikot an, was ich auch in Mainz anhatte, als seine Jungs das schwarze Auswärtstrikot tragen musste. Ich bin fest davon ausgegangen, dass in Müngersdorf dann auch in Schwarz gespielt wird, weil er natürlich ein neues Glückstrikot hat. Das muss man so lange rocken, bis man halt verliert und darf man auch nicht waschen. Und jetzt steht er da gestern im schwarzen Auswärtstrikot, während seine Jungs dann eigentlich ja sein rot-weißes Trikot auftragen. Aber egal, was er macht, es scheint zu klappen. Darauf wollte ich jetzt aber gar nicht zu sprechen kommen. Ich wollte hier nicht den ersten FC Köln abfeiern. Ich wollte eher über den guten Fortuna-Trainer Daniel Thun sprechen. Wir hatten Samstagabend Topspiel in Düsseldorf gegen den KSC, steckte leider nicht viel drin fußballerisch. Danach gab es aber einen Moment, der jetzt ein bisschen viral geht. Die Düsseldorfer haben sich bei uns gemeldet, haben gesagt, wir brauchen unbedingt das Interview von Daniel Thun nach dem Spiel für Social Media, denn da hat er prophezeit, gegen wen sie in der nächsten Pokalrunde spielen. 32 Teams sind ja noch mit dabei, habe ich das richtig gerechnet? 64 am Anfang, halbiert sind 32. Und er hat einfach einen Volltreffer gelandet, weil ich habe gesagt zu ihm nach dem Spiel gegen Christian Eichner hat er noch nie verloren. Das 11. Spiel war es, er hat 7 Siege und jetzt 4 Unentschieden. Da habe ich gesagt, ist doch ganz klar, was ihr euch jetzt wünscht, das Los KSC. Da hat er gesagt, nee, er hatte eine andere Idee, denn sein neuer Spieler, Florent Muslia, hat jetzt gegen alle Ex-Vereine, die in der zweiten Liga sind, gespielt. Gegen 96, gegen den KSC und noch gegen Paderborn. Und einer fehlt noch, nämlich der SC Freiburg. Und deswegen hat er gesagt, nee, das wäre doch ganz schön, dann können wir ihm direkt alle Ex-Vereine, die er hatte auf dem Level, mal präsentieren. Und zack, kommt die Auslosung am nächsten Tag und er sticht. Nicht schlecht, ne?
Max, was du alles kannst, ist ja Wahnsinn.
Das war nicht ich, das war Daniel Thun.
Ja, also nein, es war Daniel Thun, aber das war deine Aura, die ihn dazu bewogen hat, diese wilde Aussage zu treffen, also finde ich sensationell. Aber ganz interessant, Frankfurt gegen Dortmund, da hat Axel Hellmann gestern im Sky 90, war ganz aufgeregt und hat sofort gefragt, ja, wer spielt zu Hause? Und als dann hieß, ja, zu Hause in Frankfurt, oh, Erleichterung. Also man sieht schon.
Hat er schon einen Haken dran gemacht in dem
das
Moment.
Das ist zwar ein geiles Spiel, aber ich glaube, die Beteiligten finden es nur halb so spannend, weil das natürlich auch für die Dortmunder wieder schon der nächste Fallstrick sein könnte, wo es dann wieder natürlich die berühmte Dortmund-Häme ausgeschüttet wird. Also ich bin gespannt, aber jetzt haben sie es ja erstmal sehr gut gemacht, muss man mal sagen. Die Dortmunder ganz locker, flockig, das in Berlin nach Hause gefahren, das Spiel. Also
wo spielt denn der SCP eigentlich, Timo?
Der SCP spielt zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Also gegen den Chaos-Club schlechthin.
Neues aus dem Unterhaus.
Habt ihr generell ein bisschen zweite Liga verfolgt am Wochenende?
Ja, es war ja irre. Natürlich. Du nicht. Uli, ich natürlich schon. Gucker, ne? Hertha. Boah, diese Hertha, das ist ja Wahnsinn. Also mir tun sie ja alle leid, die Hertha-Fans. Und es ist ja so bitter. Es ist einfach Wahnsinn. Da startest du als Mitfavorit und dann geht hier gar nichts. Und dann hast du ein halbwegs ordentliches Spiel und dann geht's gleich wieder dahin. Also schlimm.
Und da sind sie nicht die Einzigen. Ne? Also über Nürnberg haben wir schon gesprochen hier, glaube ich, in Folge 1. Klose, der ein bisschen wackelig in seinem Stuhl sitzt. Schalke, ganz anderes Beispiel. Die sind, glaube ich, aktuell Zweiter, Punkt und Torgleich mit der SV Elversberg.
Mit einem meiner Lieblingstrainer, muss ich jetzt schon sagen, hatte ich vorher nicht auf dem Schirm, habe ich aber im Pokal dann begleitet und mal mit ihm gesprochen. Vincent Wagner bei der SV Elversberg, ein Name, der glaube ich noch nicht so bekannt ist jetzt in Fußball-Deutschland, aber irgendwie ein ganz interessanter Typ, weil er so ruhig wirkt und irgendwie, das klingt jetzt komisch, aber Uli wird mich verstehen, wenigstens Uli, Max aber auch, der wirkt so normal. Und das tut oftmals gut, finde ich.
Normal ist nicht Bundesliga. Und der ist im Prinzip in große Fußstapfen getreten in Elversberg. Haben sie ja auch die halbe Mannschaft verkauft oder die wichtigen Spieler, dass die da weiter noch mit gut dabei sind. Und Miro Klose hat auch so ein Change gemacht. Der sitzt ja immer unten ganz ruhig und dirigiert ganz ruhig seine Mannschaft. Der ist plötzlich wie der fliegende Derwisch an der Linie eine Halbzeit lang rauf und runter irgendwie gelaufen, weil er gemerkt hat, ich muss hier irgendwie was tun. Und da hat er nachher auch gesagt, am liebsten hätte er selber mitgespielt, vor lauter Elend. Aber das wird auch eine interessant werden, was da in Nürnberg weiter passiert. Na, es geht halt auch nicht, dass du alle Talente immer verkaufst und dann glaubst, dass es so weitergeht.
Normal ist nicht Bundesliga. Den Satz leih ich mir für einen, den wir unbedingt noch in diesem Zweitliga-Part
erwähnen müssen. Christian Eichner, der hat in diesem leider ereignislosen Topspiel am Samstag seinen 200. Einsatz als KSC-Trainer gehabt. 200. Pflichtspiel. Das schafft ja kein Mensch mehr. Sind wir mal ehrlich, jeder Trainer, der irgendwo einen Job anfängt, auch der, der nicht Ten Hag heißt, der weiß, die 200er-Marke, die werde ich niemals knacken. Und dabei ist Christian Eichner wirklich ein sehr, sehr sympathischer, bodenständiger Typ. Und ich glaube, das ist auch genau diese Kombination, dieser One-Two-Punch, den er mitbringt, aber auch der Verein, der KSC. Also da haben sich, glaube ich, zwei gefunden, die auch beweisen können, normal geht auch Bundesliga. Dass er auch Samstag 15:30 irgendwann spielen will, daraus macht er auch kein Geheimnis, hat er auch nochmal vor diesem Jubiläum bei uns am Mikro unterstrichen. Und das würde mich persönlich sehr freuen, wenn so eine Geschichte, von denen es ja nicht unzählige gibt, aktuell und inzwischen und zukünftig wahrscheinlich auch nicht, nochmal so durchstarten würde.
Die Glaskugel.
Slowakei und Nordirland. Zwei Kracherspiele, die da auf uns warten. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und weil wir jetzt nicht in die Glaskugel der Bundesliga gucken können, gucken wir einfach in die Glaskugel des internationalen Fußballs. Ihr fangt an. Ich habe einen ganz heißen Tipp, den möchte ich aber erst als allerletzter loswerden.
Na, da wird schon wieder irgendwas kommen. Also, Julian Nagelsmann hat seinen Kader zusammen und ein Neuer ist dabei, Nnamdi Collins, ja, ein Mann von Eintracht Frankfurt, wo auch sonst. Und der hat irgendwie den Satz des Tages geprägt für mich auf die Frage, ja, was er denn jetzt glaubt, wenn er da zur Nationalmannschaft kommt, was ihn da erwartet. Da hat er gesagt, ja, ich muss ja sagen, ich kenne da überhaupt noch gar keinen. Und das fand ich dann schon mal so süß und so nett, dass ich sage, er wird spielen und wird einen grandiosen Start haben und ein grandioses Nationalmannschaftsdebüt. Nnamdi Collins, mein Mann der Glaskugel.
Ja, ein Name, den wir uns merken sollten, glaube ich. Frankfurt, aktuell ja noch so ein bisschen kurz gekommen bei uns, aber da werden wir noch drüber sprechen, weil die zaubern ja so groß auf. Deswegen keine Sorge, liebe Eintracht-Fans. Ich habe einen anderen, der war auch mal bei Frankfurt auf dem Zettel, ist mittlerweile in England. Niklas Füllkrug, sag ich, wird gut knipsen. Ich meine, die Gegner laden ja auch dazu ein mit der Slowakei und Nordirland. Und ich finde es echt ganz interessant, aktuell zu sehen, weil Füllkrug bei West Ham so ein bisschen das Gesicht wird gerade, ist eine schwere Phase, aber tanzt ständig mit den ganzen Brasilianern, hat jetzt ein neues brasilianisches Blut inhaliert bekommen. Und von daher Niklas Füllkrug.
Der wird auch immer gefeatured bei Social Media, ne? Die stehen total auf ihn.
Komplett. Also der wird völlig abgefeiert. Wenn sie jetzt noch ein bisschen besser spielen, wird das natürlich helfen. Aber an sich, Niklas Füllkrug vom ganzen Auftritt her, haben wir den ja eh immer schon gern gemocht. Und der hat jetzt durch diesen England-Aufenthalt irgendwie nochmal was Neues mitbekommen. Und ich glaube, das wird sich übertragen, auch auf den Platz.
Und ich bin schwer enttäuscht von euch, dass ihr nicht selber drauf kommt, wer mein Mann wird. Ihr zwei, ihr könnt mich nämlich mal. Ich nehme natürlich Nick Woltemade, denn da kann er nicht wegwechseln.
Jetzt hau ich aber dreimal hier auf Holz.
Ein Tor pro Spiel wird er machen. Ein Tor pro Spiel, werde ich euch sagen. Slowakei, Nordirland. Und Nordirland, der ist ja auch nah an seiner, ja, jetzt neuen Heimat. Relativ nah, zumindest. Also, der wird auf jeden Fall zünden. Und es ist mir egal, was ihr jetzt sagt. Der bleibt auf jeden Fall.
Nein.
Der bleibt mein Mann. Den
Max,
zieh ich so lange durch,
wie
es geht.
Ja, aber in der Glaskugel sieht man ja nicht, da sieht man natürlich den längsten und größten. Und nur weil der fast 2 Meter ist, hast du jetzt den wieder gepickt. Ist mir schon komplett klar.
Und ich hoffe, Nick Woltemade macht in den nächsten Tagen nichts Verrücktes, weil wenn der jetzt natürlich irgendwie angeschlagen rauszieht, Max, dann wissen wir, wer schuld ist. Also toi, 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 Nick, nix,
dann,
nix tun.
Dann ziehe ich hier auch angeschlagen raus. Für immer.
Nein, Uli, wir brauchen
dir gebühren
nicht.
Wir die
brauchen
letzten
alle.
Worte. Rein.
Wir sind ein Team. Genau, welche vier? Wir drei sind ein Team, ja, die vier sind ein Team, wir sind ein Team. Jungs, es hat mir wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Also, los geht's, bis zum nächsten Mal. Ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung, ihr habt auch keine Ahnung und damit tschüss für heute. Ciao, servus.
Die Glocke.
Schöne Woche.
Bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung.